Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir probieren es nochmal. Moin, moin, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Ich habe es voll mit Absicht gemacht, einfach nur, weil ich dich ärgern wollte.
Das sagst du jetzt so, das sagst du so. Nein, ja. Ich weiß ganz genau, dass es nicht unbedingt mit Absicht war, aber trotzdem muss ich sagen, dein Ploppen ist deutlich besser geworden als zum Anfang.
Du, ja, ich übe das. So unter der Dusche, auf dem Klo und...
Ich kann mir das richtig vorstellen, wie du dann so morgens deine Gesprächsübungen machst, so nachdem du dich einmal locker geschüttelt hast, so... Und dann machst du immer so...
Das mache ich so nach meiner halben Stunde Yoga... Im sterbenden Schwan.
Oh, herrlich. Oh, gut. Chris, meine Hase, wir haben uns ja jetzt auch schon eine Woche wieder nicht gesehen. Oh, in der Zwischenzeit habe ich mit Howie aufgenommen und ich glaube, du hast auch mit Howie aufgenommen, wa?
Ja, wir gehen beide mit Howie fremd quasi.
Also irgendwie, das ist echt eine Dreiecksbeziehung geworden, ne? Das ist das ist schon ein bisschen seltsam, aber halb so wild.
Dass die Motocast
Affäre. Achso, ja, oh ja, oh, das hast du sehr gut gesagt. Ja. Was mir da auch gerade direkt einfällt, wir haben uns eine Woche lang nicht gesehen und es ist ein bisschen was passiert. Das ist
untypisch eigentlich, dass wir uns eine Woche lang nicht sehen,
fällt mir so auf. Aber du darfst doch nicht ganz vergessen, dass wir, ich glaube, jeden zweiten Tag telefoniert haben.
Ja.
Also so, aber nichtsdestotrotz, für euch ist nämlich auch eine Woche vergangen und in dieser Woche hat sich Chris neu verliebt.
Ich habe mich neu verliebt? In den Auspuff?
Nein.
Nein?
Das ist auch noch ein Thema, aber ich dachte eigentlich eher an ein Produkt von einer Firma, die so einen Stern im Logo drin hat.
Alpine Stars, verdammte Axt. Ich will diesen Rallye-Airbag-Protektor haben, den es noch gar nicht am Markt gibt. Alpine Stars, falls ihr zuhört,
ich hätte den
gerne und so halt.
Aber, pass auf, du hast mir dazu schon, ich glaube, eine halbe Stunde oder ähnliches das Ohr abgekaut.
Ja.
Wobei das jetzt sehr negativ formuliert. Man muss es wirklich tatsächlich positiv formulieren, weil es ist echt super interessant, was in dieser Weste alles drinsteckt. Also gefühlt steckt da mehr Technik drin als in einem LKW von 1970.
Ja, total.
Steckt da überhaupt Technik drin in dem LKW von 1970? Ja, doch, ich glaube schon.
Also eher so mechanische Technik. Halt.
Ja, also ich meine jetzt elektronische Technik. Ja, du hast ja recht.
Und Lampen.
Das ist ein
und ein Anlasser.
Okay, ich merke schon, das Gerät wieder aus dem Ruder. Chris, ich möchte gerne das Mikro an dieser Stelle an dich übergeben. Und erzähl mal bitte, warum diese Rallye-Protektorenweste so besonders ist.
Ich habe mich ja ehrlich gesagt mit so Airbag-Geschichten und sowas nicht so befasst. Deshalb mache ich mit Tau ja auch nochmal eine Sonderfolge dazu. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge, wann was wie rauskommt, wo wir ganz intensiv über das Thema sprechen. Aber wir haben ja heute auch noch ein geiles anderes Thema dabei.
Mhm.
Aber spannend finde ich, und das hat mich so geflasht, dass diese Schutzkleidung jetzt intelligent wird. Und das ist halt schon cool. Also ich kenne ja so diese Airbag-Westen noch so mit so einer Reißleine am Motorrad und habe dann irgendwie das so für mich so, ja, okay, für Straßenfahrer und die in der MotoGP fahren irgendwie mit Airbags in ihrer Kombi, aber habe das für mich so, ja, als nicht weiter relevant, ehrlich gesagt, abgestempelt. Und jetzt hat die Dakar dann auch aufgrund von einem tödlichen Unfall von Paulo Gonçalves reagiert und hat dieses Jahr das erste Mal verpflichtend Airbag-Westen für alle Motorrad- und Quadfahrer eingeführt.
Was sehr, sehr gut ist, meiner Meinung nach. Das wurde nämlich höchste Zeit.
Ja, absolut, ja. Finde ich auch. Also ich sage auch, lass das Rennen so schnell, wie es ist.
Mhm.
Aber ich würde auch nicht noch mal jetzt eine weitere Hubraumreduzierung oder Geschwindigkeitsreduzierung einführen.
Weil ich meine, letztlich bringt das eh nichts, weil wenn du dir mal überlegst, die 450 Kubik reichen für wie viel 100 PS?
Ja, die fahren die halt mit 70 PS und ich meine dann 350, dann fahren sie halt 150 mit einer 350er. Ja. Also ja, und ich glaube auch, dass irgendwann, also du brauchst ja auch vor allem, um mit dem Sand zu fahren und über die Dünen und so, da brauchst du auch einfach eine gewisse Leistung.
Ja, total.
Oder halt ein sehr, sehr leichtes Motorrad, was dann irgendwann aber nicht mehr mit Reichweite und Tank und so. Also
ich wollte gerade sagen, egal welche Kombi, ist es natürlich schwierig.
Ja.
Jetzt aber die super interessante Frage, die ich glaube jedem Zuhörer jetzt schon unter den Fingernägeln brennt. Warum ist denn jetzt eine Airbag-Weste auf einmal intelligent geworden?
Ja, es ist total krass, weil die haben quasi, ist da so ein kleiner Rechner drin.
Mhm.
Und in dieser Airbag-Weste, also dieser Rechner hat einen GPS-Sensor.
Mhm.
Und dann ist der
GPS oder G-Sensor?
GPS-Sensor.
Mhm.
Und also über diesen GPS-Sensor misst er quasi deine Geschwindigkeit, mit der du dich fortbewegst. Mhm. Und dann haben sie an verschiedenen Punkten in dieser Weste noch Beschleunigungssensoren, also die G-Sensoren, verbaut. Mhm. Und darüber errechnet das quasi. Also ich muss auch sagen, ich habe mich da noch nie so ganz eingelesen, aber der Kollege Fortnite auf YouTube, der Kanadier, wo da riesiger Motorrad-YouTuber ist, der hat sich da schon sehr cool damit befasst und das auch gut erklärt, wie das funktioniert, das Ganze. Wir packen euch den Link mal in die Shownotes zu dem Video. Da muss ich das nicht erledigen. Also das Video zu machen, nein, Spaß. Ja, auf jeden Fall hat er sich da schon mit befasst und über diese Daten quasi misst das System dann, wie schnell du unterwegs bist und welche Beschleunigungen wo auftreten und kann dadurch erkennen, fährst du gerade eine Kurve, fällst du und wenn du stürzt, dann ist das quasi, weil das war ja immer so dieses Ding mit diesen Reißleinen beim Offroad-Fahren, ist das ja doof, weil ich meine, Bodenkontakt gehört beim Offroad-Fahren ja quasi dazu, auch wenn du siehst bei den Rallye-Jungs und so, die stürzen ja öfters mal. Bei den MotoGP-Jungs wäre auch so eine Reißleine einfach hinderlich, weil die dann nicht mehr so im Hang-Off fahren könnten. Und auch beim Offroad-Fahren, glaube ich, wenn du siehst, wie viel die Jungs sich auf dem Bike bewegen, könnte das einfach hinderlich werden. Und diese intelligenten Systeme quasi, die erkennen das dann, ob du gerade einen leichten Sturz machst, dann geht der Airbag auch nicht auf. Mhm. Oder ob du dich halt richtig ablegst bei irgendwie 140 Sachen, dann geht der Airbag eben auf.
Das finde ich halt super interessant. Und das ist
mega.
Genau, um da nämlich kurz einzuschalten, weil es gibt nämlich noch einen zweiten sehr interessanten Punkt an dieser Weste. Bis hierhin erstmal das überhaupt total geile, dass die jetzt es geschafft haben, Sensorik einzubauen, die ja anscheinend auch nicht so problematisch ist in Form von Kabelverschleiß oder ähnliches. Ja. Plus, dass es halt auch noch selbstständig erkennt, okay, gut, ab welcher Geschwindigkeit mache ich auf und ab welcher Geschwindigkeit nicht. Klar, das alles gesammelt und der Prämisse A, dass du genug Akkuleistung drauf hast, B, dass du halt auch eine stabile Verbindung zu einem GPS-Satelliten
hast. Das ist auch so der Punkt, warum die sagen, naja, das ist eher so ein Rennsportsystem noch, weil die Argumentation ist jetzt, bist du ein normaler Motorradfahrer und quasi hast jetzt im Februar geil, spontan schönes Wetter, hast kein Saisonkennzeichen, sondern ganz Jahres, darfst fahren, rennst los, na Mist, Airbag-Weste ist nicht aufgeladen, der Akku ist nicht voll. Und dann würdest du quasi ohne diesen Schutz fahren müssen oder halt nicht fahren. Da ist dann so eine Reißleine, denke ich mal, vielleicht praktikabler.
Ich meine, da wäre es ja schon interessanter, wenn du die Möglichkeit hast zu wählen, dass im Worst Case, wenn die Batterie alle ist, jetzt auch mal auf längeren Trips oder ähnliches, dass du im Zweifelsfall auf eine mechanische Auslösungsvariante umsteigen kannst.
Genau, das wäre cool, wenn die das einbauen.
Ich denke mal, dass das wahrscheinlich dann auch so kommen würde, und wenn das auf den Markt kommt.
Was mich auch noch begeistert hat bei den Systemen, aber das ist auch generell bei denen mit Reißleinen und so mittlerweile so, dass das nicht Einweg ist. Dass du die Schläuche oder teilweise auch nur die Kartuschen tauschen musst und dann funktioniert das System wieder. Also es ist wiederverwendbar. Und bei dem jetzt speziell von Alpine Stars oder so, das trägst du auch unter der Jacke. Also du hast dann nicht mehr so diese Warnweste über der Kleidung.
Cool.
Das schon dann wie bei der MotoGP. Und was ich aber richtig cool fand, und da wird das System jetzt richtig intelligent, es gibt natürlich Software-Updates und so weiter und so fort. Und dass dieses System deine Daten sammelt quasi von deinen Stürzen, egal ob ausgelöst oder nicht wohl. Und anhand von diesen Telemetriedaten, nenne ich es jetzt mal, lernen diese Systeme und werden die dann einfach immer besser, dass sie die Stürze vorhersagen können und dadurch dann einfach noch frühzeitiger den Airbag aufmachen können und da immer feinfühliger und schlauer werden. Also da gibt es auch ein paar Hersteller, RST hat eine Jacke, wo das drin ist und so weiter. Also echt cool und hochspannend die Thematik.
Ich wollte gerade sagen, das hört sich echt interessant an. Und mir fehlt da tatsächlich auch noch ein wichtiger Punkt, denn mein Gedanke, der sich ja nicht großartig damit beschäftigt hat, jetzt mit der Weste, war zuerst, ey cool, dann gibst du jetzt, was weiß ich, wie viele 1.000 Euro aus für eine fucking Airbag-Weste. Und was machst du, wenn du einmal gestürzt bist, dann kaufst du nochmal eine neue für 1.000 Euro. Und das ist ja da genau nicht der Fall. Und das finde ich so interessant.
Genau, ich meine, mit einem 1.000er bist du auch dabei. Also diese teuren Systeme, die kosten so um die 900 Euro wohl.
Vollkommen gerechtfertigt in meinen Augen.
Und dann kommt noch dazu, dass du diese Prozessor-Unit, die kannst du entweder kaufen, Das, oder du ja, aber
da würde ich gerne leasen. Gleich drauf ja. kommen. Da, vielleicht auf meine Frage, die an dich ja. gespielt war, nochmal. Was macht das Ganze so besonders? Ich kann es nicht nur einmal nutzen, sondern ich kann es ja. wiederverwenden.
Genau, ja.
Und wie funktioniert dieses Prinzip?
Also da gibt es auch, also gerade Fortnite hat das ganz cool aufgesplittet, dass du die Kartuschen tauschst und bei der RST zum Beispiel musst du die Schläuche auch austauschen.
Also Kartuschen bedeutet also, dass
genau,
du Druckluftkartuschen
genau, in deiner Weste hast. Genau, Druckluft oder CO2 mhm. und die lösen dann aus, da kommt der Druck her. Mhm. Also jetzt nicht wie beim Auto-Airbag durch eine Sprengladung. Mhm. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen unangenehm.
Vielleicht.
Und ja, bei den, also es sind eben unterschiedliche Systeme. Allerdings wohl ist das von Alpine Stars, was du schon kaufen kannst, oder von Dainese war es, glaube ich, was so ähnlich ist für den Markt, ist das, musst du, sobald das ausgelöst hat, das wieder einschicken.
Ach so, dass es halt auch garantiert ist, dass es fachmännisch genau, ja. zusammengesetzt wurde.
Bei RST kannst du das wohl selber machen. Also kannst du die Schläuche, okay. weil das so konzipiert ist von RST in der Jacke, das System, dass du das während dem Tankstopp quasi die Schläuche und die Kartuschen selber wechseln kannst. Da musst du es nicht einschicken.
Okay, das ist ja geil.
Und also ich glaube, da muss man auch noch mal viel tiefer graben und sich da einlesen,
ja, wie
und
was. Ja, aber überhaupt erstmal als ja. Overview ist es interessant zu wissen. Und jetzt nämlich auch noch mal zu einem anderen spannenden Thema, das, was du schon angesprochen hast, das Thema Blackbox. Ja. Die du dazu bekommst, ähnlich wie man es aus dem Flugzeug kennt, eine Blackbox, auch da eine Blackbox für die Weste.
Genau, ja. Und diese Blackbox, die wertet sich dann auch aus und quasi, also ich finde das halt cool, dass du theoretisch hast einfach dieses Netzwerk an Leuten, wo das benutzen, und die Sicherheitskleidung wird immer besser und mhm. kann dann wirklich irgendwann mal vielleicht Stürze sogar relativ präzise vorhersagen. Mhm. Und ja, also ich glaube, das wird im Motorsport noch viel Potenzial, das Ganze sicherer zu machen. Mhm. Vielleicht werden wir dann auch irgendwann Schutzkleidung sehen, die einen wahnsinnig hohen Aufprallschutz bietet. Mhm. Und also das im Prinzip war das was, der Airbag hat irgendwie die 15-fache Dämpfung im Vergleich zu einem Klasse 2 Protektor.
Und das ist halt krass.
Und das ist halt richtig krass. Das hat auch hier der YouTube-Film, der berechnet das ganz gut vor, irgendwie, dass du halt irgendwie beim einen hast du irgendwie 50 Kilonewton und beim anderen halt noch irgendwie 3,9 beim ja, was gut, und okay. oder Newton irgendwie, was auf dich ja. einwirkt an Kraft, und nagelt mich da jetzt nicht so auf die technischen Größen fest, aber der Unterschied ist halt schon immens, und ich glaube, das kann das Ganze schon sicherer machen. Auch die Akkus werden sicherlich noch langlebiger und so. Ich glaube, ja, das wird sowieso sehr, sehr spannend und ist gerade wirklich nur so ein bisschen ein Pionier. Die Hersteller fangen da an zu arbeiten und ich glaube, da werden wir noch ganz, ganz viel sehen. Mhm. Positive Entwicklung aus dem Motorsport, wo dann auch bei uns im Breitensport, in der Straße, in verschiedensten Anwendungen einfach landet.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Worauf ich nochmal zu sprechen kommen wollte, und zwar, du kannst die Blackbox entweder kaufen oder du kannst sie leasen.
Ja.
Das hast du ja gesagt. Preise dazu gibt's, glaube ich, noch nicht, oder?
Das von Dainese jetzt nicht, aber von RST ist, glaube ich, also die Jacke kostet irgendwie, das waren 500 oder sowas in Dollar. Und das Airbag-System mit Blackbox kostet irgendwie dann nochmal, wenn du es kaufst, 400, oder du kannst es monatlich leasen für einen Fixbetrag. Irgendwie
ja, da wäre halt nochmal interessant zu wissen, ne? Wo liegt der Fixbetrag? Ist der irgendwie beim Zehner? Und was sind da für
Services? Ich glaube, es waren so irgendwie um die 30 oder so.
Ja, gut, okay. Dann ist halt eben genau. wirklich
und
die Service Frage.
Ist, du hast alle zwei Jahre eine neue Unit und sowas.
Genau, das also ist halt so der Punkt, ne? Wie da die Updates und auch vor allem die Upgrades sind. Aber im Großen und Ganzen ein super interessantes Thema. Ich sehe das ganz genauso wie du. Ich denke, auch da hilft wieder der Motorsport unheimlich, dazu Pionierarbeit zu leisten.
Auf jeden Fall.
Und unabhängig jetzt auch mal von der Straße und vom legalen Fahren zum in Anführungsstrichen illegalen Fahren, beziehungsweise Fahren auf Privatgeländen, gerade auch in dem Bereich Motocross. Aber sowas kann ich mir zum Beispiel auch im Treibbereich vorstellen, gerade wenn dann die Profifahrer an irgendwelchen Klippen oder Hängen fahren, dass sie im Zweifelsfall noch bessere Protektoren für den Rücken haben, weil ich meine, Wirbelsäule ist das Erste, was da mal knack macht. Und beim Motocross allgemein, du brauchst Stabilität im Core.
Aber auch beim Treibbereich, überleg mal, jetzt hast du einen Schutz mal gedacht, der dich null einschränkt. Mhm. Das ist nicht mehr ganz so luftig, so du schwitzt vielleicht ein bisschen mehr, aber deinen kompletten Torso von der Halswirbelsäule über Schlüsselbein, Torso vorne und so weiter und so fort schützt und so. Und ich meine, auch so eine Schlüsselbeinverletzung, auch wenn die nicht schlimm ist, aber bis die wieder geheilt ist. Und was dich das als Profi dann halt auch an Trainingszeit kostet oder
eventuell
dir eine komplette Saison einfach killt an Kohle und so. das ist schon krass. Und ich, also der Kollege auf YouTube hat halt auch gesagt, naja, für den normalen Fahrer, der halt auf der Straße und Tour, sind diese Umschnall-Airbags mit Reißleine gerade einfach noch, weil die sind praktikabel, einfach zu warten, die funktionieren immer und so, absolut top. Das andere ist für den Motorsportbereich gerade eher noch prädestiniert, weil halt aufwendig in der Wartung und teurer und so weiter. Mhm, aber ich glaube halt auch, dass es wie bei allem, das fängt erstmal im Sport an. Und ein paar Enthusiasten und wo sich das auch leisten können und wollen, nutzen das und irgendwann geht es halt in die breite Masse. Also genau. wie im Prinzip der Auto-Airbag, der auch irgendwann erstmal exklusiv war, irgendwann wurde er dann sogar Pflicht und jetzt hat jedes Auto eigentlich genau. einen Airbag drin und so und ist das ja. auch nichts Besonderes mehr und ja.
Genau so sehe ich das tatsächlich ja. auch. Und ich finde, das war auch ein ganz interessanter Abstecher zum Anfang. Und um jetzt mal von unserem professionellen Niveau wieder runterzukommen, gehen wir weg zu einem unprofessionellen Niveau und sprechen über Auspuffanlagen.
Juhu, warum ist das unprofessionell?
Naja, die Lautstärke, die entstehen kann, sage ich jetzt mal, wenn ein Endtopf nicht mehr vorhanden ist.
Aber wer macht sowas?
Das würde niemand tun.
Nein. Mm-mm.
Nee, also sowas
also ich ist ja auch, schon gar nicht. Ich würde niemals die Afrika-Twin ja. ohne Endtopf anmachen und mich drüber freuen.
Nein, also vor allem, ne, man wäre ja auch nicht so bekloppt, sich über Fehlzündung zu freuen ohne Endtopf. Nee. Also ich meine, wie gestört muss man denn sein, ne?
Das verstehe
also, ja. Es wäre was anderes, wenn man das im Zuge einer Bachelor- oder Masterarbeit über Lautstärkenauswirkungen auf den menschlichen Körper machen würde, aber dadurch, dass wir ja auch nicht studieren, haben wir sowas ja auch nicht nötig.
Nee, gar nicht.
Also
was man so
deshalb,
so ne? Raudis will ich auch
nehmen. Nee, also ne, wir sind ja auch beide elektrobegeistert. Wir haben ja. da einfach nichts von. Also uns macht das auch überhaupt nicht an und wir finden sowas auch nicht attraktiv oder sonstiges. Nee. Ja. Null, einfach gar nicht. Aber deshalb habe ich ja schon gut hingeleitet, weil wir eben nicht so professionell sind und uns da nicht unbedingt eine abgeht. Genau. Okay, ich habe jetzt gedacht, ich umschreib's aber naja. Ja. Aber warum hast du es getan? Und das finde ich interessant.
Ohne
Produktbashing zu betreiben, weil ich wüsste, dass ich in der Versuchung wäre, Produktbashing zu betreiben. Also, wenn du vielleicht den Nachteil von dem Endtopf erzählen möchtest,
genau,
vielleicht
nicht die Marke zu sagen. Ich hatte einen Endtopf montiert.
Mhm. Der war nicht original.
Nee, der war nicht original von einem Hersteller, der schon große Stücke und als Experte im Bereich Afrika-Twin dient. Mhm. Ich war mit
jetzt
dem.
Jetzt kann man sich, glaube ich, jeder denken.
Warum? Das kann ja auch.
Ja, okay. Nee, ist egal.
Ja,
genau. Nee, passt. Hast recht.
Guckt in meinem YouTube-Videos nach. Da sieht man das Label, wenn ihr es wissen wollt. Egal. Ich habe das auch auf YouTube schon gesagt, dass ich damit nicht so zufrieden bin mit der Verarbeitungsqualität und vor allem, weil der Auspuff so konstruiert ist, dass obwohl ich die Aufhängung modifiziert habe, der Auspuff, wenn das Motorrad komplett einfedert, halt an den Bremssattel schlägt.
Genau, Bremssattel und hat er auch am Reifen geschraubt?
Nee, am Reifen nicht, aber hintere Bremssattel hat er komplett und das Verbindungsrohr ist so ein bisschen an die Schwinge einmal gekommen.
Ja,
das ist halt wenn du normal cool. Straße fährst, dann ist das kein Problem. Wenn du mit der Afrika-Twin durchs Gelände fährst und
wofür halt auch, sie eigentlich auch mitgemacht ist.
Und wenn du halt auch mal ein bisschen schneller über eine Bodenwelle oder auch mal so ein bisschen Bodenkontakt verlierst und so, dann federt das, ich meine, das ist halt ein schweres Moped, das federt halt auch mal komplett ein, aber ja, das muss das Motorrad ja auch können, sonst brauche ich ja den Federweg auch nicht.
Genau, also der Meinung bin ich auch.
Ja.
Aber da ist es halt, wie du ja schon gesagt hast, dazu gekommen, dass es halt nicht so ganz pralle war. Und es war ja auch, also im Verhältnis zu anderen Motorradteilen war es günstig, aber trotzdem ärgerlich in meinen Augen.
Ja, genau.
Weil ich meine, es waren schon 200, 300, 400 Euro, so in dem Bereich haben wir uns bewegt.
Ja.
Um jetzt keine genauen Zahlen zu nennen, außer du möchtest das, aber das ist dir freigestellt.
Ja, nee, wir haben gerade geguckt und da liegt ja irgendwie bei 380 Euro der Auspuff.
Ja, aber du hast ja gesagt, das hast du nicht bezahlt.
Aber damals war, also das ist ja jetzt auch schon irgendwie, 8 Jahre her oder so, ich den dran gebaut habe irgendwie. Und da habe ich das nicht bezahlt, bin ich mir ziemlich sicher.
Dann haut das ja hin.
Aber also ich war dann halt auch schon mit der Qualität, weil das an den Nieten hat sich das immer so, sah aus, als ob da irgendwie Abgas austritt, dann hat sich das so schwarz verfärbt und so, war ich einfach nicht so zufrieden mit dem Ding. Und mein vielleicht auch nochmal, ich habe den Auspuff, auch wenn ich mich über Fehlzündungen und so ab und zu freue, nicht gebaut, weil ich ein lauteres Motorrad wollte, sondern einfach, weil du halt circa 4 Kilo Gewicht gegenüber dem originalen Auspuff einsparst.
Ja. Und das Thema Gewicht wird heute in der Folge sowieso nochmal wichtiger.
Oh ja, ja. Und ich meine ja, die Afrika-Twin wird deshalb jetzt nicht ein Leichtgewicht.
Ja, aber vier Kilo sind vier Kilo.
So, und wenn es halt so einfach geht und dann zumal der Originalauspuff halt aus normalem Stahl ist, der hat auch angefangen zu rosten. Und meine Erfahrung ist, ja, du kannst es abschleifen, du kannst es mit Auspufflack überlackieren und so weiter und so fort, aber es fängt einfach immer wieder an, dann hast du einen Steinschlag Und da hatte ich halt keinen Bock, weil, ja, das habe ich gesagt, da muss ein Edelstahlauspuff dran und halt.
Ich absolut Ruhe genauso.
Und fertig. Und, ja. So, das war der Beweggrund und ich habe den Auspuff abmontiert. Ich habe den jetzt gebraucht verkauft, also auch ganz offen mit allen Hinweisen und so weiter und so fort. Ja, und dann war er weg und dann, weil ich ja, wie schon erzählt, in der letzten Folge meinen Gleichrichter durchgeschossen habe und das alles, hatte ich dann, also tatsächlich war es so ein bisschen eher Zufall, habe ich dann den Auspuff wegmontiert gehabt. Da habe ich gesagt, oh, ja, aber du wolltest ja noch gucken, ob jetzt alles wieder funktioniert und kurz deinen Ladestrom messen. Und dann habe ich die halt ohne Auspuff angemacht.
Ja, man muss auch dazu sagen, nee, du warst bei dir in der Garage, hinten drin, die Garagentor war natürlich offen, also Abgasvergiftung war da nicht.
Nee, war offen und das war auch nur kurz und so, aber es klang schon sehr krass.
Ja, das glaube ich dir.
Da wird selbst der Harley-Fahrer neidisch.
Das wundert mich nicht, aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich kann es noch nicht mal beschreiben, was das in einem auslöst, aber es bringt einen wirklich so in das Alter von 6 Jahren zurück, wenn man das erste Mal ein Motorrad hört, so unter dem Motto. Schlimm, ne? Es ist echt, man
auch gerade bei so Typen wie wir beide, wo halt einfach irgendwie es nicht schaffen, erwachsen zu werden,
das irgendwie. Ist halt. Ich bin da absolut auf deiner Seite. Ich fühle mich jedes Mal aufs Neue. Oh. Wie Rumpelstilzchen, dass durchs
Pizzapause.
Pizza! Ja, das kann ich noch kurz zu Ende erzählen. Ich fühle mich jedes Mal aufs Neue bei solchen Sachen wie Rumpelstilzchen, der ums Feuer tanzt, weil er sich so sehr darüber freut. Und jetzt entlassen wir euch auf jeden Fall in eine ganz kurze Pause. Für euch geht's gleich weiter, aber für uns gibt's jetzt Pizza!
Leute, wir sind gestärkt zurück mit Pizza im Bauch.
Oh ja.
Und jetzt auch mal hier genug mit Auspuffgequatsche.
Genau, genug mit diesem unvernünftigen Lärm, der sowieso überhaupt nicht gut ist für unsere Ohren.
Überhaupt diese Motorradfahrer.
Ja.
Also echt.
Ey, das ist wirklich schlimm. Apropos Motorradfahren. Jetzt kommen wir nämlich zum Hauptthema der Folge. Wir vergleichen Motorräder.
Yay! Yeah. Ja, und zwar jetzt nicht irgendwelche Motorräder.
Sondern speziell ausgewählte Motorräder.
Genau, sondern speziell ausgewählte Motorräder. Und zwar zielt das ja auch so ein bisschen auf dich ab, mein Lieber.
Genau, und zwar habe ich ja schon seit letztem Jahr angeteased, dass ich meinen Moped-Führerschein mache. Das bleibt auch noch dabei. Ich muss jetzt noch den Sehtest einreichen, beziehungsweise machen, nachreichen und dann Theorie und dann noch die Praxis schon machen. Aber im Zuge dessen habe ich schon Geld beiseite geschafft und mir zur Seite gelegt für Motorräder und habe dann natürlich geguckt, welche Mopeds kommen für mich in Frage, gebraucht, die das abdecken, was ich möchte. Und was möchte ich? Ich möchte, dass, klar, man mit denen auf der Straße fahren kann und die auch eine Straßenzulassung haben, aber dass sie tatsächlich hauptsächlich auf Gelände ausgerichtet sind, beziehungsweise sie im Gelände sehr gut zu bewegen sind.
Ganz, ganz wichtig war eigentlich für dich ein Motorrad, was keine Wartung braucht, dass das nicht gibt.
Ja.
Ein Motorrad mit möglichst wenig.
Ja, das ist halt auch richtig. Das stimmt. Aber genau, deshalb hat das Ganze ja damals angefangen mit einer KTM LC4 640 Adventure.
Aber bleib noch mal kurz bitte bei deinen Anforderungen. Ja. Weil klar, Gelände fahren und so und auf der Straße. Aber du hattest ja noch so ein bisschen mehr Anforderungen. Also auch mal irgendwie einen Koffer dran machen, um einkaufen zu gehen. Weil du es ja schon auch so als Alltagfahrzeug und auch so ein bisschen Leben ohne Auto quasi.
Genau, so ein bisschen in die Richtung.
Und so weiter.
Genau, in die Richtung sollte es ja gehen. Das heißt, so wie Chris schon richtig gesagt hat, ne, dass ich auch mal eine Ausfahrt machen kann, dass ich vielleicht auch mal irgendwo über Nacht hinfahren kann und solche Spielereien.
Dass er mit mir auf Tour fahren muss.
Ja, genau, das auch. darauf hat das Ganze auch ein bisschen mit abgezielt. Und also tatsächlich war für mich am meisten ausschlaggebend. Ich brauche Federweg und ich brauche ein Motorrad mit viel Bodenfreiheit und was hoch ist, weil bei meiner Größe kann ich einfach so ein Standardstraßenmotorrad, eine Yamaha MT-07 oder wie die Dinger heißen.
Oh Gott, das wäre so lustig, dich mal auf so eine kleine GS500e oder sowas zu setzen.
Ja,
das
würde aussehen, es würde
wie so ein Clown mit so einem Minifahrrad im Zirkus. So geil, ey.
Es würde auf jeden Fall sehr amüsant aussehen, da stimme ich dir zu. Ja, nee, aber genau, und da war es aber so ein bisschen zur Historie, das Ganze ging los mit einer KTM LC4640. Da habe ich mich dann irgendwann schnell gegen entschieden bezüglich der Wasserpumpenproblematik und allgemein bekannter KTM-Problematik.
Und halt auch, weil man so den Eindruck hatte, also war mein Eindruck, ja, wir haben ja zusammen geguckt, dass wenn du die für, gut, da haben wir auch noch über ein anderes Budget gesprochen, aber trotzdem, dass die Dinger halt schon, weil sie geländegängig sind wie Sau und weil sie halt auch einen Motor haben, der dazu verleitet, die Dinger ordentlich ranzunehmen, also weil der halt schon so ein Dampfhammer ist, dass die Karren dann halt auch oft relativ abgerockt sind und du da echt suchen musst, eine zu finden, wo du nicht sagen kannst, okay, da nimmst du erstmal alles auseinander und machst am besten auch mal Zylinderkolben, Lagerschalen und so weiter und so fort neu und so. Und das war ja halt auch nicht das Ziel, dass du dir erstmal ein Schraubprojekt, sondern also auch ein zuverlässiges.
Genau.
Also nicht, dass die KTM, die kann das, glaube ich, schon sein auch und so. Und es gibt auch Leute, wo damit viel fahren. Aber da halt eine gute zu finden, die gepflegt worden ist und so, die nicht im Gelände zusammengerockt wurde, das ist, glaube ich, schon schwierig, weil die Dinger halt ja auch leider schon eine ganze Weile nicht mehr gebaut werden.
Genau, das ist der Punkt. Und wenn man so ein bisschen bei eBay rumguckt und mal so ein bisschen den Markt beobachtet, dann sieht man auch klar, natürlich Angebote zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Die sind aber, so wie Chris schon gesagt hat, ziemlich runtergerockt. Und gute KTMs, LC4640 Adventure im guten Zustand, kosten auch jetzt immer noch zwischen 3 und 4,5. Das war so die letzte Preisrange, die ich gesehen hatte. Jo. In dem Zusammenhang, gut. Genau, nach KTM
kam... Wollen wir uns kurz nochmal,
dass
wir die technischen Daten der KTM...
Nein, das kommt danach. Ich würde jetzt kurz den Bild erzählen und dann danach die technischen.
Ihr seht, wir sind voll vorbereitet und haben
so Struktur aus. Du bist nur fickerig auf die technischen Daten, endlich den Vergleich. Da kommst du auch noch zu, dass das
so aussieht. Ich dachte, wir zeichnen erst ein.
Ja, nein.
Okay.
Das kommt erst später.
Gut.
Erst bin ich, dann kommst du. So läuft das hier.
Das diskutieren wir an anderer Stelle nochmal.
Nee, aber genau, nach der KTM kam dann für mich das Thema BMW GS650F auf. Dann später natürlich auch so ein bisschen die speziellere Version, die Dakar-Version. Da gibt's auch noch einen ganz interessanten Unterschied zur Standard-Version. Diese Info würde ich aber Chris überlassen.
Ja, das sind ja technische Daten, das.
Genau, das kannst
darf
du.
Darf ich jetzt? Echt?
Nein.
Jetzt
nicht.
Nein?
Oh. Aber nachher.
Das ist so schön, ey. Okay, kann jeden verstehen, der jetzt sagt, ich höre den nicht mehr zu, geh weg.
Nein, genau. Also dann kam die GS auf meinem Schirm, die 650F. Die ist dann aber tatsächlich wieder vom Bildschirm verschwunden, weil sich mein Budget etwas geändert hat. Dann kam zwischenzeitlich die T7 wieder bei mir ins Augenlicht. Die habe ich aber derweil eventuell auch wieder ein bisschen abgeschoben. Vielleicht gibt's ja schon im Mai, Juni, Juli, August T7-Modelle, die zwischen 7 und 9 irgendwo liegen, in einem okayen Zustand oder guten Zustand, noch nicht allzu doll runtergerockt. Das wird man dann sehen. Aber darum soll es heute nämlich nicht gehen. Denn neben der KTM, neben der BMW, bleibt es aber trotzdem bei Yamaha, aber bei dem Vorgänger von der T7, und zwar bei der Yamaha
der XRV750 Afrika Twin.
Nein, Chris, ich werf dich gleich ab.
Der Yamaha Honda. Oh Gott, ey, was ist mit, das war die Aerosole, glaube ich.
Genau, also gleich kommt Chris dann auch noch mal mit seinem komischen Eimer da.
Nee, den haben wir so ein bisschen als Referenzwert.
Was heißt wir? Du hast einfach ihn eingegeben bei Google und hast die technischen Daten dazu
rausgesucht. Weil sie überall ist. Generell finde ich das ja trotzdem spannend, weil wir uns total jetzt ja schon um eine, sag ich mal, Nische im Bereich der Reise Dual Sport Bikes man schon fast, also
trifft es ja auch sehr gut.
Das ist jetzt irgendwie ein dummer Begriff, aber das Ding ist ja so.
Es ist es ja im Prinzip.
Im Markt schreit jeder nach einem Dual Sports Bike, also sowas wie die DRZ 400, wo irgendwie nicht mehr gebaut wird.
Ja.
Und deshalb war ja auch so der Erfolg von der T7, dass man auf einmal wieder ein leichtes Reisebike gebracht hat. Dann kam die 97 von KTM. die Adventure. Und Honda, man munkelt, dass die auch eine kleine Afrika-Twin bauen.
Das wäre tatsächlich gut, weil ich wollte gerade sagen, weil die neue Afrika-Twin kann da einfach nicht mithalten, in meinen Augen.
Die ist halt auch schon wieder, das ist halt auch schon wieder der Hightech-Bomber in Anführungsstrichen total. Und so. Und deshalb waren wir oder du ja halt auch auf der Suche nach was genauso diesen Spagat schafft, volle Alltagstauglichkeit, möglichst leicht, möglichst geländetauglich und trotzdem auch noch einen gewissen Langstrecken- und Reisekomfort. Genau. Und da wird es dann halt auch echt schwierig, was zu finden, weil eine Afrika-Twin erfüllt das halt nur sehr bedingt. Beim Gewicht ist sie halt raus.
Genau, das spielt damit rein. Plus das Ganze in einem Budgetrahmen zwischen 4.000 und 8.000 Euro zu finden. Das ist halt auch nochmal so eine Geschichte, ne? In einem guten Zustand, wo man nicht sonderlich viele Folgekosten hat, weil der Motor dann doch auseinandergenommen werden muss. Das war da echt das Ding. Und als letztes Moped, was momentan bei mir ganz oben steht, was es vermutlich auch werden wird, die Yamaha XT660Z, die wurde nämlich, glaube ich, bis 2018 gebaut. Und dort gibt es nämlich auch nochmal eine Differenzierung, dass die erste Baureihe, in Anführungsstrichen Baureihe der XT660Z von Yamaha, lief bis 2013, meine ich, genau. 2013, ab da kam dann die ABS-Version und dann ab
2010 hast du vorhin gesagt.
Nee, 2013 meinte ich eigentlich. Ich meinte 2013. Kann aber sein, dass ich eine falsche Info habe und deine vielleicht richtig ist oder andersrum.
Also hier steht, ab 2011 war das ABS-Modell, dann war 2010 genau. Wahrscheinlich
doch. Ja, gut. Aber ist ja auch egal. Guck mal, aber das ist es halt so. Und ich hatte ja vorhin bei dem Thema Auspuff und Gewichtsersparnis auch schon angeteasert, dass es heute auch so ein bisschen um Gewichtsersparnis geht. Und da jetzt schon mal ein ganz kurzer Hint. Die XT660Z hat einen Auspuff, der unter der Sitzbank liegt, praktisch zwischen Hinterrad und Gepäckträger trifft es da ja eher. Und das Ding ist wirklich ein Eisenklotz. Also das ist irgendwie, ich glaube, 10 Kilo Alu oder sowas an Auspuffanlage. Und da gibt es aber auch Umbau-Kits von Krapovic und ich glaube Leo Vins, wenn mich nicht ganz alles täuscht. Und all solche Sachen. Also es ist ganz interessant, aber um diese ganzen Mopeds soll es heute gehen. Und mal so ein bisschen technischen Vergleich zu ziehen, weil ich mich jetzt natürlich auch in die XT660Z mit eingefahren habe und da auch mich so ein bisschen schlau gemacht hat. Und Chris, jetzt würde ich tatsächlich gerne an dich übergeben, weil dann kannst du jetzt einmal alle technischen Details und Infos runterbeten von einem Moped im Optimalfall in der Reihenfolge und du endest mit der Yamaha.
Oh, ein Traum.
Und in der Zeit gehe ich auf Toilette.
Ja. Leute, let's go! Dann rein in die technischen Daten. Und wir fangen an mit der KTM. Und zwar haben wir hier einmal, so, jetzt muss ich hier hinscrollen, eine Leistung von 54 PS. Wir haben ein Fünfganggetriebe. Wir haben eine Telegabel, keine Upside-Down-Gabel von WP natürlich. Und wir haben, sage und schreibe, 270 mm Weg vorne, 320 mm Weg hinten. Das unterstreicht einfach nochmal diese hohen Geländeambitionen von der KTM. Und klar, es ist natürlich der altbekannte und bewährte LC4-Motor mit seinem beliebten Charakter, mit einem sehr sportlichen Ansprechverhalten. Aber halt auch so mit seinem bisschen, Anfälligkeiten oder wie man das auch nennen will, verbaut. Die KTM wiegt fahrfertig, das finde ich ist auch immer entscheidend. Trockengewicht interessiert mich nicht, weil ich brauche Sprit etc. Und hat ein Leergewicht fahrfertig von 185 Kilo. Und wir haben 28 Liter Sprit an Bord. Das ist natürlich echt cool. Und bei einer Reichweite von 5,4 Litern pro Kilometer ist sie angegeben. Also auch selbst wenn ich mit 6 Kilometer rechne, mit 6 Kilometern, ja, mit 6 Litern rechne, dann bin ich da auch irgendwo bei 300, 350 Kilometern. Also habe ich schon wirklich eine gute Reichweite, wo ich mit dem Motorrad erreichen kann. Was ich persönlich an der KTM eben schon sehr cool finde, dass sie noch so diesen alten Rallye-Look, Rallye-Charme aufgreift und das ganze Motorrad schon sehr Decker-mäßig, abenteuermäßig daherkommt und da irgendwie, finde ich, auf so einer emotionalen Basis einen schon gut anspricht. Jo, springen wir weiter und zwar die BMW F650 GS. Hier muss man eben sagen, für die Alltagstauglichkeit und Zuverlässigkeit ist die BMW, also auch nicht in der Dakar-Version, ein absoluter Top-Tipp, weil die hat einen Rotax-Motor eingebaut. Die kommen ja aus Österreich und die sind absolut robust haltbar. Also da könnt ihr Kilometer drauf fahren ohne Ende. Die sind sehr dankbar. Wenn man da so den ganz normalen Service macht mit ein bisschen Ölwechsel und so, dann geht da in der Regel nichts kaputt. Und da habt ihr wirklich so ein extrem zuverlässiges Brot- und Buttermotorrad, will ich einfach mal sagen. Die bringt eine Nennleistung von 50 PS, ist im Ansprechverhalten und so sicherlich nicht so sportlich und so aggressiv wie die KTM. Und hat ein Leergewicht von 192 Kilo in der GS, in der Dakar-Version, genau. Und der wesentliche Unterschied zwischen der normalen F650 GS und der Dakar ist zum einen mal der Federweg. Und zwar ist der bei der Dakar-Version im Schnitt um gute 40 mm mehr vorne und hinten.
Was schon echt ein Wort ist.
Ja, ne? Das ist schon echt ein Wort. Also wo halt auch nochmal zeigt, dass die Dakar da wirklich deutliche Geländeambitionen hat. Und jetzt muss ich hier einmal kurz nachschauen. Und zwar ist, ich weiß es gerade nicht, wie viel. Die Sitzhöhe. Und zwar ist die Dakar um gute, die ist auf einer Sitzhöhe von 87, während die normale auf 82 cm ist, also 5 cm Höhenunterschied bei der Sitzhöhe. Oh. Für dich kein Problem mit deinen geschmeidigen 1,50 Meter Beinlänge.
Genau, das ist der Punkt.
Aber für kleinere Personen, also ich kenne auch einige Leute, die eben die normale F650 GS fahren, weil die sagten, sie wollten was Reiseenduro-mäßiges fahren, was leicht ist, zuverlässig, aber auch nicht so hoch. Mhm. Und das funktioniert mit dieser F650 GS ganz gut. Die kann man auch tiefer legen.
Ja.
Und also wenn ihr kürzere Beine habt einfach, dann ist die Dakar wahrscheinlich dann nicht die richtige Variante, wenn ihr sagt, die BMW ist für euch spannend.
Genau, wo was man aber auch dazu sagen muss, 5 cm Höhe, mehr Sitzhöhe heißt aber auch nicht gleich 5 cm mehr Bodenfreiheit.
Nee. Wobei jetzt in dem Fall, wir haben 40 mm mehr Federweg, dann also kommt das so plus minus,
genau,
minus hin. Ja. Was man halt auch dann nochmal sagen muss, dass diese 5 cm, das klingt mal nach nicht so viel, aber du musst ja die Schrittbogenlänge und so, wie du auf dem Motorrad sitzt, und da können 5 cm echt einen großen Unterschied machen. Zwischen umfallen und nicht.
Ich habe gerade wieder zweideutige Gedanken, nicht, entschuldige. Ey, ja. 5 cm können da einen großen Unterschied machen.
Ja, das, ja.
Okay, mach einfach weiter, du hast es so schön professionell gemacht.
Und du hast es wieder,
egal. Es tut mir leid.
Genau, die BMW wiegt 193 Kilo, / 192 Kilo. Die Dakar-Variante ist 1 Kilo leichter. Keine Ahnung, wo sie das eingespart haben.
Wahrscheinlich an GFK oder sowas.
Irgendwie an GFK, wo, wenn man sich dann die KTM nochmal aufruft, eben sieht, dass die mit 185 Kilo schon ein paar Kilo leichter ist, 7 Kilo, aber jetzt auch nicht so überzubewerten ist, muss man ehrlich sagen.
Ich dachte tatsächlich, die KTM wäre 148.
Nee, die wiegt 100, voll getankt, fahrfertig.
Ah, alles klar, okay, ja, dann.
Also Leergewicht war sie bei 158, aber ja, halt mit, ich meine, die hat auch irgendwie 28 Liter Sprit an Bord.
Ja, gut, dann ist klar.
Da kommt halt ein bisschen was zusammen. Und Tankinhalt bei der BMW ist übrigens 17,3 Liter. Davon sind 4 Liter Reserve. Also das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, die wird vom Verbrauch her ähnlich sein wie die KTM, irgendwo bei 5, 6 Litern liegen.
Ist doch, glaube ich, auch Normalverbrauch, oder nicht?
Ja, genau. Aber da habe ich halt schon eine deutlich geringere Reichweite mit den 17 Litern im Vergleich zur KTM, die 28 Liter Sprit an Bord hat.
Das ist ein enormer Unterschied.
Das ist dann halt auch schon wieder Anwendung geschuldet. Wenn ich sage, ich bin hauptsächlich in Zentraleuropa unterwegs, also ist das kein Problem.
Ja.
Wenn ich jetzt auch schon sage, ich fahre irgendwie hier nach, Marokko. Keine Ahnung, Finnland oder so vielleicht auch, zur russischen Grenze, wo nichts los ist, oder Marokko, Mongolei, keine Ahnung, dann ist das tanktechnisch vielleicht schon schöner, einfach so ein bisschen Reserve zu haben. So. Und wie von dir gewünscht, enden wir bei der Afrika-Twin.
Hey, hast du deine Honda schon gemacht?
Nein, die habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Soll ich sie noch machen im Vergleich? Also ich hätte sie jetzt eher so als Spaß eigentlich.
Aber dann lass uns da ruhig mal zum Schluss nochmal drauf eingehen. Dann lass uns mit der Honda ruhig abschließen.
Wir können sie dann einfach nochmal als
Abschluss nehmen. Weil das ist, glaube ich, echt interessant.
Genau, jetzt kommen wir zu Yamaha. Also die hat auch einen Einzylindermotor drin. Also sind alles Einzylinder-Bikes, die drei, muss man sagen. Das ist halt auch so ein Ding. Ich fahre gerne Einzylinder. Ich mag auch. Das. Ich mag das Ansprechverhalten. Ich mag die Motorcharakteristik. Aber es ist halt auch, also man muss das schon mögen, sage ich mal. Weil du hast halt einen Motor, wo einen anderen Charakter hat, wie einen Zweizylinder einfach.
Genau, und man muss aber auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich kenne ja sowieso nur Einzylinder. Ich glaube, du auch, ne? Mit deiner Dominator davor, die war ja, glaube ich, auch ein Einzylinder.
Die Honda ist ja ein V-Twin. Dann das erste Moped, auf dem ich rumgefahren bin, war auch ein Zweizylinder, das war eine kleine Chopper. Dad-Seine, die ich auch schon ein paar Mal gefahren bin, ist auch ein Zweizylinder. Ich bin auch schon eine Dreizylinder war es, glaube ich, gefahren. Ja, gut, und also ich bin schon verschiedene schon Motoren einiges. Da gefahren.
Ja gut, okay. Genau, und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich kenne nur Einzylinder gefahren und ich liebe die Charakteristik von Einzylindern, dass die halt brachial sind und dass die so ein bisschen anders sind.
Genau. Aber es ist halt auch cool, wenn du also jetzt gerade im Vergleich Einzylinder und der Zweizylinder von der Afrika Twin, wo ich halt so den besten Vergleich habe, du hast beim Einzylinder so diesen Punch unten raus und dann oben hin wird er eher ein bisschen ruhiger und bei dem V-Twin von der Afrika-Twin hast du halt, das ist eher wie so ein Triebwerk, dass du halt einfach permanent Schub durchgehend hast.
Ja,
so.
Okay.
Und natürlich unten nicht so ganz diesen brachialen Antritt raus und bei so einem reinen Zweizylinder oder so hast du halt schon wieder ein ganz, da brauchst du andere Drehzahlen und so, ist anders auch irgendwie cool, aber also ich mag Einzylinder einfach auch sehr gerne. Kommen wir zur Yamaha, bevor wir uns in Einzylinderphilosophien verlieren.
Ist ein Argument.
Die Yamaha hat mit 48 PS mit am wenigsten Leistung von den drei Bikes, zumindest auf dem Papier. Höchstgeschwindigkeit brauchen wir uns nicht angucken. Sie hat eine Sitzhöhe von 89,6. Also das ist schon auf Sport-Enduro-Niveau.
Genau.
Was dir entgegenkommt,
genau.
Was für einige Leute eventuell aber das K.O.-Kriterium sein kann, deshalb unbedingt Probe sitzen.
Aber da kurze Info, um kurz einzuhaken, es gibt tatsächlich Mopeds am Markt, auch die XT660Z, die tiefer gelegt sind, auch mit Eintragung.
Ja, das gibt es mittlerweile Gott sei Dank für alle Mopeds, zumindest für den Größen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, was du ja schon angesprochen hast, dass Yamaha war, ganz ehrlich, diesen Move verstehe ich echt nicht, warum sie das gemacht haben, außer dämlich. Sie haben aus dem Markt gesagt, Leute, die 89 Zentimeter sind zu viel von der Sitzhöhe. Das ist das Einzige, was ich verstehen kann, weil sie haben mit Einführung der ABS-Version den Federweg verringert und das nicht nur ein bisschen, sondern sie sind halt von 200 mm vorne und 210 mm hinten auf 160 mm vorne und hinten 150 mm.
Und das ist ja wohl mal ein Witz.
Und dabei lese ich aber gerade, hat sich dann die Sitzbank um nur 35 mm niedriger bei dem, also.
Ja, aber guck mal, das ist das, was ich auch bei BMW meinte,
das
kann, ne? Ist
das nicht sind wir wieder bei, ne? Ja. Bei ein paar Zentimeter können in manchen Lagen im Leben entscheidend sein.
Also Respekt, den hast du sehr flüssig rausgebracht.
Ja, ist schon geil, ne?
Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß, das muss wirklich so ein Move gewesen sein, wo wahrscheinlich irgendein Manager gesagt hat oder irgendein, was weiß ich, Marktbeobachter oder wie auch immer, ey, wir müssen hier irgendwas ändern, vielleicht waren die Verkaufszahlen auch einfach nicht so. Für mich ist es natürlich ärgerlich. Weil ich meine, ich bin relativ beschnitten, ich kann nur die Modelle von 2008 bis 2010 nehmen.
Ja.
Auf der anderen Seite, immerhin gibt's die und man muss auch dazu sagen, die sind sehr günstig.
Aber ich muss jetzt mal sagen hier an der Stelle, ich meine, ich bin jetzt kein Riese. Ich bin eher so normal groß, würde ich mal sagen.
Ja genau, so 1,75 so in der Region.
Ja, ich glaube, egal, so eine 1,73 ist auch egal. Ich habe das Glück, dass ich glaube, meine Beine in Anführungsstrichen relativ lang sind, sodass ich auch mit relativ hohen Motorrädern zurechtkommen. Das heißt nicht, dass ich da safe auf den Boden komme, aber ey, man gewöhnt sich da halt auch dran.
Ja.
Und ich meine, der einzige Nachteil, den ich wirklich habe, ist teilweise, dass wenn es im Gelände brenzlig wird, das haben wir im Electric Ride Park ja mal gesehen, wo du einfach quasi dich auf den Boden gestellt hast und das Moped irgendwie stabilisiert und mir ist dann halt der Fuß weggerutscht und dann lag ich halt da. So.
Genau.
Aber so what, das ist jetzt auch nur dann problematisch, wenn du irgendwie so kleine Child-Dinge und dann liegst du halt mal, mein Gott.
Herr Gott.
Und ich würde das aber nie sagen, aber das ist auch meine persönliche Meinung. Ich für mich würde sagen, ich komme damit klar. Ich komme auch mit der Afrika Twin klar, die ein schweres, hohes Motorrad ist.
Was ich auch krass finde, erstaunlich finde. Also
und da komme ich auch nur so mit den Ballen runter. Mhm. Da steht jetzt auch nicht beide Füße komplett und so. Und das funktioniert. Ich rangiere die auch im Gelände und alles. Aber ich würde zugunsten dessen niemals auf Federweg verzichten wollen.
Genau, never. Genau das ist also, der Punkt.
Also deshalb verstehe ich diesen Move von Yamaha nicht.
Also vor allem, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ich meine die BMW GS650F, die Standardvariante ist ja so das Paradebeispiel, finde ich, in so einem Segment. Du hast Federweg, aber dadurch, dass die Sitzbank sehr tief ist, weil sie die sehr tief zum Moped hin eingebaut haben, hast du halt auch keine hohe Sitzhöhe. Genau. Kannst sie aber dennoch mit viel Federweg fahren. Ja. Und dann muss ich ja sagen, dann hätte ich tatsächlich auch lieber den Move gemacht, dass ich tiefer gegangen wäre von der Sitzposition her, aber zumindest den Federweg behalten
hätte. Also ich glaube, Yamaha hat ja mit der, also die Dakar ist ja fast so hoch wie die Yamaha.
Genau.
Und die normale ist so hoch ist niedriger dann als die Yamaha mit den abgesenkten Federwegen, bei gleichen Federwegen wie die Yamaha. Also das heißt im Prinzip, dass du bei der normalen F650 GS ein Bike hast, gleiche Federwege wie die Yamaha ab 2011, und eine niedrigere Sitzhöhe, wo ich dann sage, deshalb verstehe ich diesen Move doppelt nicht. Und ich halt auch sagen muss, Leute, ich weiß, Motorrad kaufen ist viel emotional und wie sieht das aus und worauf habe ich Bock. Genau. Aber ich muss dann halt auch so ein Stück weit ehrlich sein, was will ich, was brauche ich, für welchen Zweck, wie ist meine körperliche Statur und dann sind mir halt Grenzen, vermutlich würdest du mit deiner Größe, wenn du sagst, du willst ein Racebike fahren, da ziemlich bescheuert drauf sitzen.
Total.
Weil du einfach zu groß bist und dann sagen müsstest, ich kann das so weit umbauen, dass das vielleicht irgendwie funktioniert, richtig passen wird es vermutlich nie.
Nein.
Da muss man halt auch ehrlich zu sie sein und dann muss man halt sagen, dann fahre ich lieber eine Kawasaki Versus oder so, wenn ich eh den Federweg nicht brauche.
Ja.
Und es gibt ja genügend Bikes, wo tourentauglich oder so ein bisschen Adventure-Enduro-mäßig aussehen, aber halt nicht so diesen Geländeaspekt haben und dann gibt's doch da Lösungen, als dass ich mich auf einer Yamaha quäle und Yamaha dann den Federweg reduziert, wo auch ganz viele in den Foren sagen, Leute, warum hat Yamaha uns das weggenommen? Das war so ein geiles Offroad-Reisebike und jetzt machen sie es kaputt durch sowas.
Genau, das ist es. Und da würde ich auch tatsächlich gerne mal einschneiden wollen, bevor wir, weil das finde ich auch sehr interessant, gleich nochmal zu den technischen Daten von der Honda kommen. Ich habe mich auch viel schlau gelesen, beziehungsweise auch ganz viel schlau geguckt, denn es gibt sehr viele schöne Berichte auf YouTube zu finden von Engländern und es gibt auch einen ganz coolen YouTuber in meiner Richtung, meiner Meinung nach. Ich glaube, der kommt aus Ungarn oder irgendwie aus der Ecke unten und der fährt eine XT660Z und macht mit der Touren und geht auch mal tatsächlich ein bisschen in härteres Offroad-Fahren rein. Für ein Adventure-Bike schon härteres Offroad-Fahren. Nicht, dass ich jetzt wieder was Falsches sage. Ich weiß, Chris hat mich zu Recht darauf hingewiesen. aber auch, also alles, was man da gehört hat, da waren überall die Aussagen, nach ABS kannst du das Ding zwar fahren, du hast aber keinen Spaß mehr im Gelände und die Dinger vorm ABS, die laufen, die funktionieren auch noch mit mehreren 10.000 Kilometern auf dem Tacho. Das ist kein Problem. Und im Gelände hast du mehr als ausreichend PS und durch den Einzylinder, dadurch, dass der unten wohl ein bisschen wuchtig ist, oder ausreichend wuchtig, sage ich jetzt mal, interessiert dich sowieso nicht die Endgeschwindigkeit, weil du kaufst dir ja nicht so ein Motorrad, um schnell zu fahren auf der Straße. Also die T7 ist ein gutes Beispiel dafür, dass das auch funktioniert, aber in dem Preissegment finde ich, und man muss jetzt auch mal dazu sagen, ich glaube, die Yamahas, die liegen irgendwo bei, ich habe jetzt letztens eine gesehen von 2009, die liegt bei 425 Festpreis oder VB, irgendwie sowas war das.
Die haben auch eine sehr konstante Fanbase,
die
Yamahas, muss man sagen.
Was aber auch da sehr interessant zu beobachten ist, dass die XT-Modelle stark im Preis gesunken sind, also tatsächlich grob ein Tausender seit Anfang des Jahres. Und zum Jahreswechsel hin war die XT660Z noch konstant zwischen Ende 4 bis so Mitte, Ende 5.000 Euro budgettechnisch einzuplanen. Jetzt mittlerweile ist es so, dass man sie zwischen 4.2 und 5 in einem recht guten Zustand tatsächlich auch noch bekommt. Und das finde ich erschreckend, erstaunlich, aber für mich natürlich jetzt aus Käufersicht relativ positiv, weil bei mir wird es jetzt wahrscheinlich so sein, dass ich mir den Chris schnappen werde eventuell und vielleicht auch schon vor Saisonbeginn zuschlage bei einem guten Motorrad.
Einfach dann kann ich die auch Probe fahren.
Genau, weil dann musst du sie Probe fahren, weil der Punkt ist einfach, wenn ich dann in der Saison nach einem Moped suche, wird es einfach endlos teuer.
Das ist nicht gut, wenn ich was Probe fahre, dann will ich es meistens haben.
Ja, aber es ist ja verhältnismäßig günstig.
Genau. Um die Yamaha nochmal kurz abzurunden und zwar, ich habe noch nicht gesagt, die hat 23 Liter Tankvolumen bei einem sehr moderaten Verbrauch, sodass du mit dem Moped auch 350 Kilometer, hast du gesagt, hast du so in den Foren rauskommst. Genau. Also gute Reichweite. Und ich habe jetzt hier gefunden, sie wiegt 206 Kilo vollgetankt.
Und das allerdings ist okay.
Also sie spricht, sie ist schwerer als, also mit die schwerste im Bunde. Mhm. Und ich denke, zum Motor muss man nicht viel sagen. Das ist halt einfach, also so dieses Bilderbuch, japanische Uhrwerksqualität, ja. läuft, Öl nachkippen,
genau.
Eine neue Zündkerze hier und da, ist gut. Und das ist aber halt auch, wo ich sage, wenn du dir halt das auch anguckst, 48 PS, mhm. auf einen 660 Kubikmotor, den du bei moderater Drehzahl, weißt du, das sind halt auch Daten, ja. Das ist logisch, dass das alles hält.
Genau.
Das ist nicht irgendwie 70 PS aus 450 genau. Kubik gequetscht genau. oder so
irgendwas. Es ist keine Hardcore-Überlastung der Materialien.
Das funktioniert halt einfach. Ja. Stabil und lang. Und deshalb ist, glaube ich, auch die Yamaha, wo jeder sagt, ja, das ist nicht so, dass das mega spritzigste Bike und so, die ist jetzt auch nicht das also zum Frauenaufreißen an der Eisdiele oder so.
Ja, Herrgott.
Vermutlich. Also es funktioniert mit unserem Hobby generell
nicht. Nein, ich wollte gerade sagen, aber wir haben ja auch den Vorteil, dass wir es ja auch nicht mehr müssen.
Genau, ja. Das ist egal. aber dass das halt so ein ultra zuverlässiges Reisebike ist mit ganz, ganz hohen Offroad-Ambitionen. Und ich glaube auch, das ist jetzt bei dir nicht der Fall, aber ich glaube auch, wenn jemand sagt, ey, such was Zuverlässiges, um erste Offroad-Erfahrungen zu sammeln, wenn die Höhe passt,
ja.
Das ist ein Bike, was dich nie überfordert,
genau.
Was dir aber viel Sicherheit gibt und mit dem du viel Spaß haben kannst, was aber auch einen Umfaller und so easy wegsteckt, weil die robust ist einfach auch von der Verkleidung und so. Das ist, glaube ich, schon ein cooles Teil.
Genau, einfach, also so sehe ich das Ganze tatsächlich auch, deshalb tendiere ich auch tatsächlich am Anfang zu der, um dann nochmal ein bisschen zu warten, dann vielleicht den nächsten Sprung zu machen. Es gibt unter anderem, das ist mir noch eingefallen, es gibt einen Briten, der hat ein Review zu der Maschine gemacht, der hat sich das gekauft, um in Großbritannien so ein paar kleinere Rallye-Veranstaltungen mitzufahren oder Enduro-Veranstaltungen tatsächlich schon, und der hat gesagt, selbst für schwereres Gelände ist dieses Motorrad noch mehr als ausreichend und agil genug, um da durchzukommen. Dort wurde auch empfohlen, auf andere Reifen wohl umzusteigen, ich weiß nicht mehr genau welche, den Kettensatz eventuell anzupassen auf eigene Bedürfnisse, aber der allergrößte Punkt war tatsächlich die Abgasanlage beziehungsweise den Endtopf anzupassen, und ich glaube, empfohlen wurde Akrapovic oder halt eben Leo Vince oder ein anderer Hersteller, da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Ich glaube, Arrow hat für die auch hergestellt, einfach weil man dort zwischen 5 und 8 Kilo, glaube ich, sogar sparen kann, also sehr, sehr viel.
Das ist übrigens auch noch ein Punkt, du bekommst für die Yamaha alles an Zubehör, was du brauchst für die Reise, um die Offroad tauglicher zu machen, whatever. Also du kriegst Koffer, Schutzbügel, Motorschutz, whatever. Also du kriegst alles, was du dafür brauchst einfach.
Jetzt will ich das Ding kaufen.
Ihr solltet Motorradverkäufer werden.
Ja, so das Gefühl habe ich.
Das ist schlimm, ja. Sauters Motoshop.
Könnte passen.
Könnte passieren. ja. Sehr, ja, soll ich mal kurz die Afrika-Twin gegenüberstellen?
Ich bin, ja, gerne, weil jetzt habe ich tatsächlich so zuletzt noch den Eindruck bekommen, dass die Yamaha eigentlich so der kleine Bruder vom Gewicht her zumindest von der Afrika-Twin sein könnte.
Ja, nicht ganz. Also, Afrika-Twin. Ich gehe jetzt mal speziell auf die RD07, also mein Modell ein.
Ja, nachvollziehbar, weil da hast du deine Erfahrung auch gemacht.
Also, sprich, gebaut von 1993 bis 2005, von den Motorrädern jetzt das älteste überhaupt in der Reihe. Also ich glaube, das älteste war die LC4, die 98 oder 98 kam, glaube ich, in den Markt. Also 3 Jahre nach dem letzten Modell von der RD07. Und bis 2001, 2000, wurde die Afrika Twin überhaupt gebaut. Danach gab es die ja dann nicht mehr. Und ja, wir haben hier, das ist, habe ich schon gesagt, ein Zweizylinder in V-Anordnung, der berühmte V-Twin. Wir haben 60 PS an Bord.
Oh, es geht aber. Ich habe tatsächlich mehr erwartet.
Nee. Und das ist ja aber auch wieder das. 60 PS aus 750 Kubik, ist zwei halt Zylindern.
Vollkommen okay.
Deshalb findest du halt Afrika-Twin, die irgendwie 150.000 Kilometer gelaufen sind
und
der Motor noch nicht einmal offen war.
Genau, und die werden wahrscheinlich genauso viel schaffen, ohne dass der Motor einmal auf ist.
Easy. Also das ist so, bei 80.000 sagen die ganzen, ja, ist ja gerade mal eingefahren und so. Also das ist halt auch so wieder, das ist kein Leistungswunder, aber durch den Charakter von diesem V-Motor hast du halt einfach immer schönes Drehmoment und so, und fährt sich dieses klasse. Motorrad echt, also sehr gern, auch Pässe und so, mir macht das ja unheimlich viel Spaß. Logischerweise ist das keine Rennsemmel, aber wollte ich auch nicht, sonst würde ich ein anderes Motorrad fahren.
Klar.
Es ist halt so. Genau. Wir haben eine Sitzhöhe von 86 Zentimetern. Also auch schon relativ hoch. Die Afrika Twin baut halt auch ein bisschen breiter als die anderen Bikes, wo wir jetzt angesprochen haben.
Ja.
Die hat ein Trockengewicht von 205 Kilo.
Boah.
Trockengewicht.
Ey, trocken so schwer, genau, wie die XT voll. Genau, dann sind,
jetzt muss ich nachdenken, Ölmenge waren irgendwas um die 3 Liter. Ich weiß, oh Schande, ich weiß es nicht mehr auswendig. Ja. Aber so um die 3 Liter, ja. Was du an Öl drin hast. Und bei meinem Modell sind das 23 Liter Sprit, was du an Bord hast.
Wie viel hatte die LC4 nochmal? 22?
28 Liter hatte. Die LC4 hatte den größten Tank von allen.
Was? Warte genau. Mal, die LC4 hat 28 Liter und selbst deine Twin hat weniger?
Ja, ich meine, die LC4 ist ja komplett abgeleitet von dem Dakar-Bike.
Gut, klar.
Und das war die Zeit, wo die bei der Dakar mit 50, 60 Liter Sprit an Bord durch die Wüste gegondelt sind.
Gut, klar, das logisch, aber trotzdem.
Aber 28 Liter ist halt eine Ansage.
Ja, genau. Und ich hätte halt gedacht, dass die Twin auch einen deutlich größeren Tank hätte.
Nee, hat sie tatsächlich nicht. Und also die Twin, krass. Die ist angegeben mit so, ich glaube, 6 Litern Verbrauch auf 100 Kilometern. Aber hängt arg ab von der Fahrweise. Also in Skandinavien bin ich die Twin, weil du halt ja nur 80 fahren darfst, überall bin ich die Twin unter 5 Liter gefahren.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist nicht das Ding.
Du kannst damit schon Kilometer machen, aber auch so, wenn du, ich glaube irgendwie 3 Liter oder sowas oder 4 sind Reserve, also ich komme auch so gute 300 Kilometer komme ich mit der, bevor ich auf Reserve umstellen muss.
Ja, dann ist aber wirklich
also, okay. Also 300 Kilometer und dann Reserve. Also okay von der Reichweite, wie gesagt, aber halt natürlich vollgetankt mit Öl, mit Kühlwasser drin und allem drum und dran, bist du halt schon so in einem Bereich, wo die 230 Kilo so ungefähr anbringt. Das ist halt schon.
Das ist halt eine Ansage, ne?
Das ist halt schon schwer. Und was du bei der Twin merkst, finde ich, gerade im Vergleich, ich habe es nur im Vergleich zu der BMW F650 GS, weil auf der bin ich mal gefahren und habe die mal so ein bisschen gehandelt. Das stört beim Fahren überhaupt nicht, aber beim Rangieren und so merkst du, ist die Twin sehr kopflastig. Der Schwerpunkt ist relativ weit oben. Und das merkst du halt beim Rangieren, fühlt sich das Motorrad unfassbar schwer an.
Boah, krass.
Und so. Also das, wenn du da auch dann im Vergleich, witzigerweise das Motorrad von meinem Dad, der fährt so ein Retro-Bike, eine Kawasaki W650. Also ein normales Naked-Bike, irgendwie, was so ein bisschen aussieht wie so aus den 80ern oder so, ist aber aus irgendwie Baujahr 2000. Und die wiegen plus minus gleich viel. Naja, Quatsch, die ist sogar schwerer im Trockengewicht angegeben. Also ein ziemliches Eisenschwein, auch über 200 Kilo.
Ja.
Hat aber einen viel niedrigeren Schwerpunkt. Und die, wenn du die schiebst, dann denkst du echt, das Moped ist locker 50 Kilo leichter als die Afrika.
Krass. Aber da sieht man auch mal wieder, was so dieses Thema Schwerpunkt und auch vor allem so ein bisschen Fahrwerk alles ausmachen kann. Ne?
Das Gute ist, beim Fahren merkst du es nicht bei der Twin. Und die Twin hat 230 mm Federweg. Da stimmen die Angaben aber hier nicht, weil der Federweg hat sich beim Modellwechsel von der RD04 auf die RD07 um 20 oder 30 mm verkürzt, sodass meine 210 mm Federweg vorne hinten hat.
Ach krass, selbst die hat zwei, aber was, weißt du, was ich auch interessant finde, dass die sich irgendwie, also warum pendelt man sich, oder warum pendeln sich alle Hersteller so um die 200 an? Also, weißt du, es würde mich halt interessieren, was ist der Grund? Sicherlich wird das ja irgendwelche Ingenieurleistungen haben oder halt Erfahrungsgrundlage.
Ich glaube halt, weil die Bikes dann hauptsächlich auf der, also doch größtenteils eher straßenlastig bewegt werden. Also war ja auch bei der Afrika Twin so, oder siehst du bei den ganzen GSen etc. und so weiter und so fort.
Honda Transalp muss ich gerade auch dran denken. Ist ja eigentlich auch so ein Beispiel, ne? Die
genau. Ich glaube, die hatte generell weniger. Müsst ihr jetzt nachgucken.
Ja, ich meine auch, die hatte generell weniger, aber die Offroad-Potenziale steckten drin.
Ja.
Oder stecken immer noch drin heutzutage. Aber sie wird halt nicht großartig Offroad gefahren, sondern ist halt mehr auf die Straße ausgegangen.
Genau. Und selbst wenn du ja mit denen auf Tour fährst, wo du sagst, fährst du Offroad, also zumindest wir in Deutschland, / Mitteleuropa, haben ja immer den Punkt, dass bis du zum Offroad-Fahren kommst, musst du ja erstmal hinkommen. Oder fährst du auf der Straße.
Genau.
Und ich glaube halt einfach, dass so ein 300 mm Fahrwerk auf der Straße mit schnellen Kurven und Pässe fahren und so irgendwann ja, nicht mehr so geil funktioniert.
Ja, nee, dann
weil du zu viel Federweg hast oder du musst es so knallehart schrauben, dass du dir die 300 mm Federweg auch wieder sparen kannst.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist dann wieder so eine Geschichte, wo du dann schon wieder so viel Ingenieursleistung in die Ausklügelung deines Federsystems investieren müsstest, dass du halt sagen kannst, über einen Knopf kannst du von Straße weg zu Offroad und dann sind es aber schon wieder so viele Kleinigkeiten und so viele Punkte, wo halt auch Probleme entstehen.
Ja, dann bist du halt beim semi-aktiven Fahrwerk, was du jetzt, also kannst du ja kaufen so, aber ich weiß nicht, ob die, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn da einer sowas fährt, irgendwie so eine Multistrada oder ich glaube, BMW hat das bestimmt mittlerweile auch mit aktivem Fahrwerk, wo du einstellen kannst mit Fahrmodi und so, ob die auch die, wie beim Airride, beim Auto quasi, die Fahrwerk, die Federwegs oder Fahrwerkshöhe verändern können, das weiß ich nämlich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Und ich glaube halt, dass diese 200 Millimeter so eine technische Grenze sind, wo du das Fahrwerk gut abstimmen kannst, dass du sagst, das funktioniert auf Straße sehr gut, das funktioniert auf Offroad auch noch sehr gut bis zu einem gewissen Grad. Das ist ja auch in der Enduro-Zeitung, wo ich lese, da bauen die eine T7 auf Rallye um.
Mhm.
Auch so hört man das halt immer wieder, dass wenn du die T7 das Potenzial ausschöpfst und seit Poltaris und Co. wissen wir ja, dass die viel Geländepotenzial hat, ist die Federung das, was als erstes an die Grenze kommt. Und ich glaube halt einfach, dass es so ein Kompromiss ist, wo in beiden Bereichen noch gut funktioniert und deshalb landen die da.
Genau.
Ja, das ist im Prinzip das Gegenüberstellen von der Afrika-Twin. Halt deutlich schwerer, ein deutlich massiveres Bike. Mhm.
Ich muss sagen, ich finde es tatsächlich sehr interessant, jetzt auch nochmal so diese Zusammenfassung, weil natürlich unterscheiden sich die Mopeds, was Qualität angeht, Laufleistung, was weiß ich, PS auf Kilozahl runtergerechnet oder aus Sitzhöhe, Federweg, wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, in so einem gewissen Grundsatz oder in einem Grundton sind sie alle gleich und sie zielen auch in die gleiche Richtung ab. Und das finde ich dann wiederum interessant, wie Motorräder, die prinzipiell oder theoretisch gesehen auf dasselbe ausgerichtet sind, unterschiedlich verarbeitet werden und auch unterschiedlich eingestellt werden, um trotzdem denselben Zweck grob zu erfüllen.
Ja.
Und das finde ich tatsächlich sehr interessant.
Und ich glaube auch, dass sie einem aber auch zeigen, dass du für ein relativ schmales Budget in Anführungsstrichen schon trotzdem sehr viel Motorrad bekommen kannst, mit dem du viel machen kannst, mit dem du viel Spaß haben kannst, mit dem du wirklich von Offroad über Touren bis hin zu Alltag einfach einen coolen Begleiter hast und wo du halt auch sagen musst, das ist echt ein geiler Start in diese ganze Thematik und wo vor allem man auch sagen muss, selbst wenn du dir so ein Bike kaufst und du dann sagst, boah, ich will jetzt doch auf ein Straßenbike oder ein moderneres Bike oder was auch immer umsteigen. Wenn du die nicht irgendwie um den nächsten Baum wickelst im Gemüse, dann verkaufst du das Motorrad plus minus zu dem Geld, wie du sie gekauft hast. Weil, gut, Yamaha ist jetzt durch die neue T7 so ein bisschen gefallen. Logisch. Aber die Twin zum Beispiel, ich glaube, die Preise, die haben sich einfach nicht verändert, seitdem ich meine Twin vor circa 10 Jahren gekauft habe, eher sogar ein bisschen wieder gestiegen.
Ja.
Die KTMs sind auch die LC4 Ultra preisstabil.
Ja.
Die F650 GS. Ich meine, wenn du ein Moped für 1,5 kaufst, um damit reinzuschnuppern, das verkaufst du halt auch wieder für 1,5. Genau. Und ob die 10.000 nicht, aber ob die 30 oder 50.000, das ist halt auch egal.
Genau, das ist der Punkt. Und ich finde, auch da ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, weil wer was für einen schmalen Taler sucht, der kauft eine BMW 650.
Ja.
Weil da muss man auch sagen, das ist auch wieder ein Motorrad, wo viel Potenzial drinsteht, wo man erstmal eine gute Grundbasis hat, wenn man sich das kauft.
Und ich habe schon gesagt, der Rotax-Motor, mit dem hast du keinen Stress.
Genau.
Der läuft einfach. Genau. Der will nichts von dir, der fährt.
Das ist halt so das Ding. Und das ist halt eine super geile Basis, um dann sukzessive, Stück für Stück, das Ganze so in die Richtung hin weiter auf, / auszubauen, wie man es ganz gerne haben möchte. Ja. Und ich glaube auch, dass so eine BMW 650 auf Offroad umgebaut super geil performen kann.
Auf jeden Fall. Also das Bike kann halt mit dir, wenn du Bock hast zu schrauben und umzubauen, anzupassen, kann das wachsen. Und wenn nicht, dann machst du halt kein Geld damit kaputt.
Genau.
Und das ist halt echt eine coole Sache. Da hast du, wenn du jetzt heute eine neue Sport-Enduro kaufst und die fährst, dann machst du mit dem definitiv wesentlich mehr Geld kaputt als mit sowas.
Genau so ist es. Und ich glaube, in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt auch tatsächlich schließen wollen mit dem kurzen Hinweis, nächste Woche habe ich eine Yamaha.
Ich werde dich drauf ansprechen. Ja, in dem Sinne, danke fürs Zuhören.
Ja, genau. Vielen lieben Dank auch an dich, Chris, dass du die technischen Daten rausgesucht hast und kurz überbrückt hast in der Zeit, wo ich gesprintet bin. Nein, aber ja. Ich denke auch mal, dass es für euch als Zuhörer sehr interessant war, so ein bisschen den Vergleich nochmal zu haben zu den Mopeds.
Auf jeden Fall. Also dann, wenn ihr Bock habt, dann schreibt uns, erzählt uns, was seid ihr denn so vielleicht als erstes Bike gefahren? Wie genau. Denkt ihr dazu? Habt ihr vielleicht noch irgendeinen Geheimtipp zu der Thematik, wo ihr sagt, ey, das ist noch ein cooles, offroad-fähiges Einsteigerbike, was wir jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten?
Genau. Also was da vielleicht auch interessant wäre, wenn man so ein bisschen Regularien haben will, ein gutes Offroad-Bike, also Dual-Sport, ich möchte reisen, ich möchte aber auch gute Offroad-Fähigkeiten haben und es sollte nicht teurer als 7.000 Euro sein.
Genau, und eben auch entsprechend haltbar, wartungsfreundlich, also genau. keine Service-Intervalle von irgendwie 1.000 Kilometern oder 15 Betriebsstunden oder sowas.
Ja, genau. Jo. Das ist doch perfekt. Und damit können wir auch schließen und ich wünsche dir, mein Lieber, und euch Zuhörern einen ganz wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gutes Wochenende, guten Start in die Woche, je nachdem, wann ihr es hört. Für uns heißt es jetzt erstmal, wir machen uns ein schönes Wochenende.
Das kann ich nur so zurückgeben an dich. Bis dann, macht es gut. Ciao, ciao.
Ciao.